Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Krieg im Iran und die schwächeren Konjunkturaussichten schlagen jetzt auch auf die Steuereinnahmen durch. Das ergibt die aktuelle Steuerschätzung, die Finanzminister Klingbeil heute vorgestellt hat. Demnach müssen Bund, Länder und Gemeinden bis 2030 mit 87,5 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im Herbst erwartet.
Oberbürgermeister Schütze Immer Kleeberg bei Leipzig fehlt Geld. Auch für den Gemeindesportplatz. Die Haushaltskasse klamm. Jetzt befürchtet er auch noch Steuerausfälle.
Wir hatten gerade jetzt so einen Fall, wo 250 Arbeitsplätze weggebrochen sind. Und natürlich macht man sich dann Sorgen auch über die Entwicklung der zukünftigen Gewerbesteuer.
Mit Sorgen schaut auch Finanzminister Klingbeil auf das Ergebnis der Steuerschätzung.
Die Gemeinden sind also besonders hart getroffen, weil sie insgesamt ja auch deutlich geringere Einnahmen haben. Das liegt vor allem daran, dass man mit höheren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet hatte und jetzt sie niedriger ausfallen, als das noch im Herbst der Fall war. Die wirtschaftliche Eintrübung schlägt also gerade bei den Gemeinden voll durch.
Die Steuereinnahmen von diesem Jahr werden auf 998,7 Milliarden Euro geschätzt. Das ist weniger als noch bei der letzten Schätzung im Herbst. Damals wurde mit über einer Billion Euro gerechnet. In den kommenden Jahren steigen die Einnahmen zwar, aber weniger als erwartet. Die Lobbyorganisation Bund der Steuerzahler kritisiert die Haushaltsplanung der Regierung.
Die Einnahmeseite ist weiterhin tiptop ausgestattet, aber die Ausgabenseite wächst überproportional. Und deswegen muss der Bundesfinanzminister jetzt auch angesichts dieser Steuerschätzung wesentlich mehr in Sparen investieren.
Die Grünen kritisieren, dass die Extraschulden, das Sondervermögen für Infrastruktur bei den Kommunen nicht ankommt.
Durch diesen Umgang mit dem Sondervermögen vertun wir da die Chancen, auch unseren Kommunen wirklich in der Substanz zu helfen.
Bei Oberbürgermeister Schütze ist bis jetzt zumindest kein Extrageld für seine Sportstätte angekommen. Das Ergebnis der Steuerschätzung setzt Finanzminister Klingbeil zusätzlich unter Druck. Ohne Mehreinnahmen kann er das Milliardenhaushaltsloch nicht schließen. Jetzt muss er bald weitergehende Sparpläne vorlegen.
Im neuen ARD-Deutschland-Trend liegt die AfD erstmals vor der Union. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme sie nach der Umfrage von Infratest DIMAP auf 27%, die Union auf 24%. Die SPD bliebe demnach bei 12%, die Grünen kämen auf 15% und die Linkspartei läge bei 10%. Fragen wir nach bei Juli Kurz in Berlin. Wie hat die AfD das geschafft?
Ja, das ist natürlich vielschichtig, aber was der AfD einfach sehr gut gelingt, ist, über die Emotionen zu gehen, und zwar die negativen. Sie nimmt den Unmut in der Gesellschaft auf und befeuert ihn durch radikale Wortwahl. Befragungen zeigen sehr deutlich, dass AfD-Wähler mehr Angst vor den aktuellen Entwicklungen haben. Sie sorgen sich also mehr um die eigene Zukunft und die Familie. Und genau da dockt die AfD an. Und man muss natürlich sagen, dass sie da im Moment wirklich leichtes Spiel hat. Bei dieser wirtschaftlichen Lage, bei dieser unbeliebten Regierung und bei dieser großen globalen Krisen. Und dabei spielt kaum eine Rolle, dass die AfD selbst bei zentralen Themen wie etwa der Frage der Wehrpflicht oder auch bei der Außenpolitik keinen klaren Kurs hat.
Was bedeutet das mit Blick auf die kommenden Wahlen?
Ja, die nächsten großen Landtagswahlen sind ja die in Ostdeutschland. Und in Sachsen-Anhalt sieht eine Umfrage die AfD jetzt bei über 40%. Sie würde sich da also einer absoluten Mehrheit annähern. Alle anderen Parteien müssten sich nach dieser Umfrage zusammenschließen, um eine Beteiligung der AfD an der Regierung zu verhindern. Und das zeigt, wie stark die AfD dort verankert ist. Sie gibt dort das Gefühl einer politischen Heimat. Aber die AfD legt eben auch in Gesamtdeutschland in den Umfragen zu. Das kann natürlich bis zur Bundestagswahl auch wieder sinken, etwa durch gutes Regieren von Schwarz-Rot. Aber was schon auch bemerkenswert ist, dass AfD-Wähler mit der Parteichefin Alice Weidel sehr zufrieden sind. Sie ist im ARD-Deutschland-Trend zur zweitbeliebtesten Politikerin aufgestiegen. Und da ist die AfD der Union mit Friedrich Merz eins voraus.
Dankeschön, Juli Kurz in Berlin. Alle Zahlen des ARD-Deutschland-Trends gibt es in den Tagesthemen um 22.15 Uhr und auf tagesschau.de. Wer nach einer Wohnung sucht, merkt es schnell. Vor allem in Ballungsräumen ist der Markt entweder leer gefegt oder die Angebote sind nur für wenige bezahlbar. Mit den dringend benötigten Neubauten geht es nicht voran. Die Branche klagt über hohe Kosten, die durch den Iran-Krieg weiter ansteigen. Über die anhaltende Krise hat die Bauindustrie heute mit der Politik in Berlin beraten. Dort gibt es aber auch Projekte, bei denen es gut läuft.
Dass der Bau der Berliner Autobahnbrücke so schnell geht, überrascht viele. Die Schallwände entstehen gerade in Windeseile. Bald folgen Stahl und Beton. Die nötigen Genehmigungen waren schnell erteilt.
Wir sind gut in der Zeit. Wir haben letztes Jahr sehr schnell vergeben. Die Baufirma ist extrem präsent. Wir sind zurzeit auch sehr optimistisch.
Auch beim Wohnungsbau deutet sich eine Trendwende an, eine zarte. Die Anzahl der Baugenehmigungen stieg im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt zum ersten Mal seit Jahren. Doch der Iran-Krieg bremst den Trend.
Wir sehen es an den Baustoffen, die jetzt teurer werden, am Diesel, beim Beton, Bitumen, Stahl und Dämmstoffe. Das dämpft jetzt die Stimmung.
Dabei sei das Bauen gerade dank des sogenannten Bauturbo-Gesetzes viel einfacher geworden, erklärt die Ministerin. Dennoch, zu viele Vorschriften verteuerten das Bauen unnötig. Da sind sich Branche und Politik erstaunlich einig. Da müsse gerade jetzt noch mehr geschehen, so die Bauindustrie.
Meine Erwartung ist, dass es nicht nur ein Bauturbo gibt, sondern auch ein Finanzierungsturbo, in dem wir eine Chance haben, jedem, der bauen kann, die nötigen finanziellen Randbedingungen zu geben, damit er vielleicht Abschreibungen oder eigenkapitalfördernde Mittel oder zinsgünstige Darlehen bekommen kann.
Kein Thema mehr für die neue Brücke. Wenn sie fertig ist im kommenden Jahr, soll sie mindestens 100 Jahre halten.
Der Ausbruch des Hunter-Virus auf einem Kreuzfahrtschiff hat international Befürchtungen ausgelöst. Offenbar hatten nach dem ersten Todesfall noch Passagiere aus 12 Ländern die Hondius verlassen. Das Hunter-Virus ist weltweit verbreitet. Es wird von Nagetieren durch Bisse oder Kontakt mit ihren Ausscheidungen übertragen. Nur beim Andes-Typ des Erregers ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich.
Vergangene Nacht, der Konvoi mit der 65-jährigen Frau auf dem Weg vom Flughafen Amsterdam zur Uniklinik Düsseldorf. Sie hatte auf dem Kreuzfahrtschiff engen Kontakt mit der verstorbenen 78-Jährigen aus Passau, wird jetzt hier auf der Infektionsstation untersucht. Symptome hat sie laut Auskunft der Ärzte nicht, wird aber wohl lange in Quarantäne bleiben müssen. Gestern war sie mit anderen vom Schiff geholt und in die Niederlande ausgeflogen worden. Inzwischen ist bestätigt, dass sich mindestens 5 Personen auf der Kreuzfahrt mit dem Andes-Hunter-Virus infiziert haben, einer besonders gefährlichen Variante aus Südamerika. Sie kann zu grippeähnlichen Symptomen führen, Atemnot und im schlimmsten Fall zu Lungenversagen. Da eine Übertragung von Mensch zu Mensch äußerst selten ist, gibt die Weltgesundheitsorganisation Entwarnung. Ich möchte das ganz deutlich sagen, das ist nicht SARS-CoV, nicht der Start einer neuen Pandemie, das ist ein Ausbruch auf einem Schiff, einem klar umgrenzten Raum. Auch in Deutschland, auf der Ostseeinsel Riems vor Greifswald, wird an Hunter-Viren geforscht. Die hiesigen Varianten gelten als weit weniger gefährlich, werden etwa von Mäusen übertragen.
In den meisten Fällen ist eine Infektion mit dem Hunter-Virus symptomlos. Die Leute merken es gar nicht, allenfalls eine leichte Grippe.
Die Sicherheitsmaßnahmen an der Uniklinik Düsseldorf bleiben dennoch hoch. Die Ärzte hoffen aber, dass die 65-jährige Frau bald in ein Krankenhaus näher an ihrem Wohnort verlegt werden kann.
Wie gefährlich ist das Hunter-Virus? Das ist auch das Topthema bei Tagesschau 24, gleich nach dieser Tagesschau. Darin unter anderem ein Interview mit einem Virologen der Bundeswehr. Künstliche Intelligenz, welche Gefahren sie bergen kann, zeigen unter anderem sexualisierte Deepfakes im Internet. Mit dem Chatbot Grok des Tech-Milliardärs Elon Musk etwa ließen sich harmlose Fotos von Frauen oder Kindern in pornografische Bilder umwandeln. Ohne deren Wissen wurden sie anschließend online verbreitet. Dem will die EU jetzt einen Riegel vorschieben und diese Programme verbieten.
Damit soll Schluss sein. Kein KI-Programm, keine App soll Menschen gegen ihren Willen nackt machen. Also Bilder erzeugen, die so aussehen, als seien sie echt. Das soll erst recht für Material gelten, das sexuellen Missbrauch von Kindern darstellt. Die EU ändert ihr KI-Gesetz. EU-Staaten und Parlament müssen dafür noch einmal final zustimmen. Ich denke, jedem ist bewusst, was Grok und X vor einer Weile getan haben. Wir wollten Klarheit, was wir in Europa darüber denken, dass wir solche Formen von Nacktmachen nicht akzeptieren. Grok, die KI der Plattform X, ungehindert konnten User Frauen virtuell entkleiden, bis das Unternehmen die Funktion einschränkte. Die EU sah Handlungsbedarf. Es ist jedoch nicht das Ende von KI-Bildern oder Videos. Das beschlossene Verbot solle gezielt wirken, sagt die FDP-Abgeordnete Svenja Hahn. Die Nutzung von KI nicht mehr einschränken als nötig.
Wichtig ist, bei dem Verbot von sexualisierten Deepfakes geht es eben darum, dass es gegen den Willen der betroffenen Person ist. Wenn jemand das selber anfertigen möchte, dann sollte das auch weiterhin möglich sein. Und das muss jetzt in der Umsetzung des Gesetzes geregelt werden, wie dieses Einverständnis sichergestellt werden kann.
Halten sich KI-Anbieter nicht an das Verbot, drohen hohe Geldstrafen, und zwar ab Anfang Dezember.
Trotz der geltenden Feuerpause im Libanon, Israel und die Hisbollah-Miliz setzen ihre gegenseitigen Angriffe fort. Erstmals wurde auch die Hauptstadt Beirut wieder getroffen. Dabei hat das israelische Militär nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der Hisbollah getötet. Zudem setzte Israel seine Militärschläge im Süden des Libanon fort. Die roten Kreise zeigen Angriffe bis gestern Abend auf Ziele südlich und nördlich des Litani-Flusses. Zahlreiche Menschen aus der Region sind auf der Flucht.
Für sie hat es nie eine Waffenruhe gegeben. Rund 80 Familien leben in dieser Notunterkunft, rund 60 Kilometer südlich von Beirut. Viele kommen aus schiitischen Dörfern im Süden des Landes und aus dem direkten Grenzgebiet zu Israel. Sabah Karim und ihre Familie haben zuletzt in der Stadt Nabatieh gelebt. Doch auch von dort wurden sie schon zweimal vertrieben. Wir haben Nabatieh während dieses Krieges verlassen, nachdem die Bombenangriffe begannen. Es gab Warnungen, dass das Gebiet geräumt werden müsse. Bislang spüren wir keinen Waffenstillstand. Dann sind wir für 10 Tage nach Nabatieh zurückgekehrt und mussten dann wieder fliehen. Heute Morgen greift die israelische Armee die Stadt aus der Luft an. Die Region um Nabatieh liegt schon seit Tagen im Fokus der israelischen Armee. Laut Militärexperten hält die Hisbollah-Miliz strategisch wichtige Stellungen in der hügeligen Landschaft, um von dort Raketen und Drohnen abzufeuern. Immer wieder werden durch israelische Angriffe Zivilisten getötet, wie hier am vergangenen Wochenende in Habush. Für den Ort hat es eine Warnmeldung der israelischen Armee gegeben, doch Menschenrechtsorganisationen kritisieren diese als unpräzise und als ein Mittel zur Zwangsvertreibung.
In der Regel haben die Leute weniger als eine Stunde Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Die Aufforderungen kommen in der Regel sehr spät abends oder sehr, sehr früh am Morgen. Dann also, wenn die Leute im Bett sind und das vielleicht gar nicht mitkriegen. Und dann wird in der Regel unterschiedslos bombardiert.
Sabah und ihre Familie sahen die Warnmeldung rechtzeitig. Sie konnten sich retten.
Zum Sport. Die Enttäuschung beim FC Bayern ist riesengroß nach dem Halbfinalaus in der Champions League. Nur unentschieden gestern Abend im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain. Nach der knappen Niederlage im Hinspiel war das zu wenig. Paris dagegen darf wieder vom Titel träumen.
Luis Enrique, der Trainer von PSG, ist natürlich bester Laune, als es heute Vormittag zurück nach Paris geht. Er steht mit seinem Team erneut im Champions-League-Finale. Der FC Bayern muss sich von seinem Trippeltraum verabschieden.
In dieser Saison wäre es auf jeden Fall möglich gewesen, wenn man so ein bisschen unseren Weg betrachtet. Auch jetzt die beiden Spiele betrachtet, hätten wir, glaube ich, auch weiterkommen können. Es war jetzt nicht so, dass wir über 2 Spiele gesehen die schlechtere Mannschaft waren. Trotzdem haben ein paar Dinge gefehlt.
Die 0-1-Führung der Gäste ist das beste Beispiel, warum der FC Bayern dem Titelverteidiger den Vortritt lassen muss. Obwohl der deutsche Meister die Stärken von PSG kennt, kann er den frühen Rückstand durch Dembélé nicht vermeiden. Die Franzosen sind im Rückspiel voll da, während die Münchner mit sich und dem Schiedsrichter hadern. Keine gelb-rote Karte für Paris, kein Strafstoß für die Bayern, die Fans außer sich.
Ich denke, ihr habt alle auch Schiedsrichter angerufen. Und da wird es dann für mich komisch. Die eine Hälfte sagt klare Elfmeter, die andere Hälfte sagt alles richtig gemacht. Und da wird es dann für mich komisch. Also wie ist denn jetzt die Regel? Und das kann mir auch bis jetzt keiner erklären.
Es ist nicht der Abend des FC Bayern. Der Ausgleichstreffer von Harry Kane kommt viel zu spät. Das 1:1 Unentschieden reicht Paris Saint-Germain zum Finaleinzug. Eine traurige Münchner Nacht.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 8. Mai.
Der Luftdruck steigt und zusammen mit trockenerer Luft gibt's mehr Sonnenschein und es wird auch wieder wärmer. Im Osten regnet es heute Nacht noch etwas, sonst gibt's teils lockere, teils dichtere Wolken. Im Norden ist es meist sternenklar und am Tag oft sonnig. Im Osten halten sich noch dichte Wolken, aber es fallen nur ein paar Tropfen. Im übrigen Land mal Wolken, mal Sonne und einzelne Schauer. Richtung Schwarzwald und Alpen sind auch Gewitter möglich. Auf den Nordseeinseln heute Nacht nahe 10, in Vorpommern dagegen stellenweise um 0 Grad. Im Erzgebirge morgen um 10, im Süden zum Teil noch mal etwas über 20 Grad. Samstag neben Wolken auch länger Sonnenschein. Im Süden sind ein paar Schauer oder Gewitter möglich. Sonntag von Südwesten allmählich wolkiger mit einzelnen Schauern und Gewittern. Montag wird es unbeständig wieder kühler und teilweise windig.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr beschäftigt sich Ingo Zamperoni ausführlich mit den Gründen für die Umfrageerfolge der AfD. Und wir gehen ins Kino. Heute startet der Film Nürnberg über den historischen Prozess gegen die NS-Führungsriege. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend.